vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ja, vielen, vielen Dank. Ah, ist schön, einfach an einem Ort zu sein, wo man spürt, da sind Menschen zusammen, die einfach Jesus lieb haben. Das ist cool, das inspiriert mich selber, das motiviert mich. Und ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren und einfach so reinstarten in das Thema vom heutigen Morgen. Ich möchte anknüpfen an eine Predigt, die ich vor einigen Wochen mal gestartet habe. Da ging es um das Thema biblische Jüngerschaft oder es geht um Nachfolge. Was sagt die Bibel darüber, wie wir Jesus nachfolgen können, wie wir Jesus nachfolgen sollen und warum ist das für unsere heutige Zeit wichtig und relevant? Ihr habt es vorher gehört, dass wir selber als Gemeinde momentan in so einer Phase sind, wo wir auch Sachen umstrukturieren. Da möchte ich nachher auch gerne nochmal ein paar Worte dazu sagen. Aber wenn Sie jetzt nicht irgendwie Teil von Fearless sind und du bist heute hier Gast, dann möchte ich dich trotzdem ermutigen, einfach drauf zu hören und wenn der Geist Gottes auch zu deinem Herzen redet, reden möchte, dass du es einfach zulässt, dass da so ein Same in dein Herz hineinfällt und du das mitnimmst und ihn dann einpflanscht in dein Herz und dass Gott ihn wachsen lassen kann. Und wenn du möchtest, darfst du ihn natürlich selber gerne gießen und dem nachgehen. Aber Gott ist der das dann aufgehen lässt, wenn wir das zulassen. Genau. Ich möchte uns hineinnehmen. Auch in die Gedanken von letztem Mal nochmal, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, dass wir da wieder alle on track sind. Wir können mal die erste Folie reinmachen. Genau, das ist das Thema biblische Nachfolge und Jüngerschaft, wie Jesus mit seinen Jüngern die Welt veränderte. Und ich habe so eine Zusammenfassungsfolie, die kann gerne eingeblendet werden. Und dann möchte ich einfach das nochmal kurz zusammenfassen, was für mich Kennzeichen echter Jünger von Jesus sind. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr dieser Kennzeichen, aber das war so das, was mich damals in den letzten Wochen auch auf die erste Predigt hin einfach bewegt hat. Und das, denke ich, kannst du da hinter mir gut nachlesen, auch die Bibelverse, wenn du möchtest, dann auch zu Hause mal nachschlagen. Ich denke, ein Kriterium, was Jünger auszeichnet, ist, dass sie tatsächlich Jesus gegenüber gehorsam sind. Und einfach auf die Worte Jesu hören und dass sie denen nachgehen und dem Raum geben in ihrem Leben. Und das ist, denke ich, einer der Punkte, wo wir alle immer wieder merken, wo wir herausgefordert sind. Weil manchmal sind diese Worte von Jesus, die kosten uns was. Ja, da fordert uns Gott auf, Dinge zu tun und auch Entscheidungen zu treffen, die nicht immer einfach sind, aber vielleicht wo unser Wille, wo unser Fleisch, wo unsere Seele eigentlich gerne in eine andere Richtung laufen möchte. Aber da ist es dann eines dieser Punkte, wo man sagen kann, yes, ein echter Jünger, der zeichnet sich aus gegenüber Jesus, dass er ihm gehorsam ist. In einem gewissen Vertrauen, das man hat Gott gegenüber oder Jesus gegenüber. Und einfach dieser Einklang im Umgang mit den Worten von Jesus. Ich denke, ein zweiter Punkt ist, den wir da lesen können, ist, dass auch eine gewisse Frucht aus unserem Leben sichtbar ist. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir Frucht bringen sollen, verwendet dieses Bild von diesem Weinstock und von den Reben, dass wir so diese Reben sind, diese fruchtbringenden Dinge und dass Jesus der Weinstock ist und dass wir darin eingepflanzt sind und dass automatisch wir Frucht hervorbringen. Und auch so diese Frucht des Geistes, von der die Bibel spricht, die ihr da in diesem Vers findet, in Galater 5, zum Beispiel Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, Friede, Freude und so weiter. Das sind Dinge, die sollen durch dein und durch mein Leben sichtbar werden. Dritter Punkt ist die Liebe untereinander. Das ist, denke ich, eines der Hauptkriterien, wo auch die Bibel sagt, daran wird die Welt erkennen, daran werden die Menschen, die Jesus gar nicht kennen, die diese persönliche Beziehung zu ihm nicht haben, die werden daran erkennen, ja, dass wir seine Jünger sind, aufgrund der Art, wie wir miteinander umgehen. Und auch, denke ich, da spürt jeder von uns, wow, da gibt's Momente, da leben wir es, da kriegen wir das hin. Und es gibt genauso auch Momente, da merken wir, oh Mann, da brauche ich noch mehr von dieser verändernden Kraft Jesus in mir. Und da möchte ich, dass er zunimmt in meinem Leben, dass tatsächlich der Umgang mit meinem Mitbruder, mit meiner Schwester, mit denen, die gemeinsam Jesus lieben, die mit Jesus unterwegs sind, dass das sichtbar wird. Einer der Punkte, glaube ich, der für unsere westliche Kirche ganz, ganz oft so ganz stark hinten angestellt wird und jeder hofft, dass es nie passiert, ist diese Bereitschaft, auch für Jesus Leid zu ertragen. Wir haben gehört vor einigen Wochen, dass Steve in der Türkei war und auch dort viel mit Christen aus dem Iran zu tun hatte. Wenn wir diese Geschichten hören, was Menschen in diesen Ländern erleben aufgrund ihres Glaubens, dann ist dieser Punkt mit Leid für Christus komplett real. Und wir sind eigentlich in dieser dankbaren Lage in Europa, dass wir das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben oder erleben mussten oder dass wir verfolgt wurden und wenn, dann nur in einem sehr geringen Maß. Aber das ist eigentlich etwas, was automatisch auch irgendwo Teil des christlichen Lebens ist, dass nicht jeder automatisch mit dir happy-clappy sein wird, wenn du irgendwo Jesus nachfolgst und irgendwie diese Werte des Kreuzes hochhältst. Ich glaube, ein wahres Kennzeichen auch von Jüngerschaft bedeutet, dass Wahrheit und Freiheit in deinem Leben Einzug hält, dass du Wahrheit Raum gibst und dass diese Wahrheit dich frei macht, buchstäblich, so wie es die Bibel sagt, und dass du in eine Freiheit hineinkommst, innere Freiheit, aber auch einfach Menschen merken, wow, das ist jemand, der trägt ein Maß an Freiheit, an Unabhängigkeit, er ist frei von mir, er ist frei von Umständen, er ist vielleicht sogar frei von sich selber. Ja, er ist einfach frei, Jesus wiederzuspiegeln in seinem Leben. Und der letzte Punkt, der mir so auf dem Herzen lag, war, dass ein Jünger lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er lebt nicht in seiner eigenen Kraft, die limitiert ist. Er lebt nicht in seinen eigenen Möglichkeiten, sondern er lässt dieser Kraft Gottes, die er jeden Tag bestaunt, mit der er jeden Tag Zeit verbringt, die lässt er auf sich wirken und diese Kraft transformiert ihn selber. Und das ist das Schöne an Gott, dass er, das bleibt nicht bei dir stehen, sondern er fängt an, mit dir und durch dich dein Umfeld zu transformieren. Ja, das ist eigentlich das, was Jesus möchte. Und das möchte ich so einfach in unsere Mitte stellen, als eine Art Rückblick von letztem Mal, dass wir wissen, dass wir so alle on the same page sind. Und ich möchte jetzt eintauchen in ein Modell, wo ich einfach das Leben von Jesus anschauen möchte und anhand von dem Leben von Jesus uns aufzeigen möchte, Jesus selbst war jemand, der absolute Jüngerschaft gelebt hat, der tiefe Beziehungen zu seinen Jüngern hatte, die er ausgewählt hat. Und da möchte ich gerne reinschauen, was hat er getan bei ihnen? Und ich glaube und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das genauso Prinzipien sind, die für dich und für mich heute Morgen gelten können oder für unsere Zeit, dass wenn du selber in einer Jüngerschaftsbeziehung, also in einer tiefen Beziehung zu jemand anderem und zu Gott hin leben möchtest, dann sind es Dinge, die dich selber befruchten können, die dir tatsächlich, die dich in die Tiefe führen, die dich in deinem Glaubensleben reifen lassen, die dich wachsen lassen. Ich denke, der erste Punkt, bevor ich da jetzt in dieses Prinzip einsteige, bevor Jesus überhaupt Jüngerschaft leben konnte, hat er sich entschieden, Menschen auszuwählen. Wenn wir manchmal die Bibel lesen, diese Geschichten lesen, wie das Jesus gemacht hat, als er dann auch am See zum Beispiel Petrus aufgerufen hat, ihm nachzufolgen, das hört sich so ein bisschen danach an, wenn wir das lesen, das ist so ein bisschen random passiert, also war halt irgendwie zufällig so, war Jesus am See Genezareth, ist da vorbeigelaufen und dann waren da Petrus, Jakobus und Johannes als Fischer, haben da gerade ihre Netze irgendwie geflickt von der nächtlichen Tour, haben das Boot wieder startklar gemacht und irgendwie haben sich zwei Wege getroffen und zack, Jesus denkt, du könntest eigentlich jemand sein, der mir nachfolgt. Also warum folgst du mir nicht nach? Ich glaube nicht, dass es Jesus so gemacht hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass Jesus ganz bewusst sich entschieden hat und im Prinzip gelebt hat, dass er sich Menschen ausgewählt hat. Es geht gar nicht anders, weil du kannst nicht mit jedem auf dieser Erde in der Form Jüngerschaft leben. Manchmal gibt es Umstände, die dich irgendwie zusammenführen, wo das irgendwie natürlich ist und manchmal musst du dich aber auch entscheiden. Ja? Ich kann nicht als jemand, der hier in der Gemeinde ein Leiter ist, mich in jede einzelne Person genau gleich stark investieren. Das funktioniert nicht. Ja? Dieses Prinzip von Auswahl ist definitiv das Erste, was überhaupt passiert, bevor Jüngerschaft passieren kann. Und dann ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass Jesus Beziehung gelebt hat statt Distanz. Er hat sich ganz bewusst entschieden, in die Nähe mit seinen Jüngern hineinzugehen. Ihr seht es schon mal hinter mir, da könnt ihr schon mal ein bisschen eine kleine Vorschau auf die anderen Punkte. Aber Jesus hat sich entschieden, eng mit seinen Jüngern zusammenzuleben. Es war wie eine Lebensgemeinschaft. Er hat die Zeit mit ihnen geteilt, er hat Tag und Nacht mit ihnen verbracht. Sie waren gemeinsam unterwegs, sie sind zusammen gereist, haben zusammen gegessen, haben zusammen geschlafen, wenn sie auf ihren Reisen waren, irgendwo draußen auf dem Feld. Und das war irgendwie keine Dienstbeziehung im klassischen Sinne, sondern es war eine Freundschaft, die durch Nähe geprägt war. In Johannes 15,15, da lesen wir, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Da ist dieser Gehorsamsaspekt wieder drin. Aber Jesus sagt, er möchte Freunde haben. Er will nicht in einer Distanz sein. Und in dieser Zeit von Beziehung, von Enge, hat Jesus zu seinen Jüngern Vertrauen aufgebaut. Ja, er hat angefangen, ihnen zu vertrauen, schon bevor sie ihm vertraut haben. Aber durch diese Freundschaft ist Vertrauen entstanden. Und sogar in Krisen blieb Jesus mit seinen Jüngern verbunden. Er hat sie nicht fallen lassen. Wenn wir uns daran erinnern, was Petrus gemacht hat, als er ihn verleugnet hat in dieser Nacht. Er hat ihn danach nicht fallen lassen wie so eine Kartoffel, sondern er hat ihn wieder getroffen an diesem Morgen am See, wo Jesus das Frühstück vorbereitet hat. Er blieb verbunden mit ihm. Er hat ihn herausgefordert, aber gesagt, Petrus, ich höre nicht auf, an dich zu glauben. Zweiter Punkt, er hat gelehrt, nicht nur durch Worte, das hat er auch getan, aber auch durch Taten. Er hat das beides miteinander verbunden. Durch Wort und Tat hat er den Jüngern beigebracht, wer Gott ist, wer sein Vater ist. Er hat es gemacht durch Predigten in den Synagogen. Er hat den Menschen Gleichnisse erzählt. Er hat das Reich Gottes ihnen nahegebracht in der Bergpredigt. Und er hat diese alltäglichen Vergleiche genommen, diese Gleichnisse, um komplexe Wahrheiten verständlich zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass das alles Kriterien oder Prinzipien sind, die wir selber auch in Jüngerschaftsbeziehungen umsetzen können. Und er hat tatsächlich auch Raum gelassen für Fragen. Er hat Menschen ernst genommen, die auch Fragen hatten. Und er hat sie nicht irgendwie abgetan oder so, sondern das war möglich, in der Gegenwart von Jesus nicht nur jemand zu sein, der auf alles eine Antwort hat, sondern auch Menschen, die nicht alles verstanden haben, die sogar die Sachen angezweifelt haben, so wie bei Thomas oder Philippus. Diese Menschen, die waren in seinem Raum, in seinem Umfeld willkommen. Eine der großen Dinge, finde ich, die Jesus auch selbst gelebt hat, ist, er hat Dinge vorgelebt und nicht nur vorgetragen. Er war nicht nur jemand, der irgendwie Worte gemacht hat in der Synagoge, sondern er hat es tatsächlich durch Taten vorgelebt. Jesus hat davon gesprochen, dass der Größte unter euch, der soll aller Diener sein, und hat es selber demonstriert durch die Fußwaschung, ja, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und wir wissen, wie Petrus reagiert hat, dass er das überhaupt nicht wollte und gesagt hat, nein, das möchte ich bei dir. Und dann hat Jesus gesagt, du, wenn ich dir die Füße nicht wasche, wenn ich das nicht tun darf, im übertragenen Sinne, dann hast du keinen Teil an mir. Und dann hat Petrus diesen Rückzieher gemacht, nein, dann wasch mir alles, dann wasch mir auch meinen Kopf, dann wasch mir gefühlt, bade mich, mach mich sauber. Ja? Jesus hat gedient, er hat sich gedemütigt. Ja? Eigentlich das, was ein Leiter oftmals nicht tut oder auch nie getan hat damaligen Zeit der Bibel nicht, ja? Dass man sich unter den anderen begibt und im Prinzip die Füße wäscht. Buchstäblich. Er hat Vergebung gezeigt. Ja? Er hat es nicht nur gepredigt, er hat es vorgelebt. Er hat Zachäus, der einer derjenigen war, der ausgegrenzt war, den eigentlich keiner haben wollte, weil er dieser Betrüger war, der Menschen abgezockt hat. Den hat er gesehen. Zu ihm ist er eingekehrt. Ist ihm begegnet mit Liebe. Was hat Zachäus gemacht? Er hat gesagt, es tut mir leid, ich will umkehren. Und Jesus hat ihm vergeben. Hat das praktisch vorgelebt und so weiter. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und er hat Glauben tatsächlich sichtbar gemacht. Er hat es seinen Jüngern und der Welt vorgelebt und greifbar und sichtbar gemacht, was es bedeutet, mit dem Vater in dieser engen Beziehung zu sein. Er hat gebetet, er hat vertraut, hat auf den Vater gehört. Er hat auch die Sachen durchgekämpft, ja, wo er selber herausgefordert war. Er war authentisch. Und der vierte Punkt, er hat seine Jünger trainiert und er hat sie beauftragt. Das ist ein Kriterium, von dem ich mir wünsche, dass es in Jüngerschaft sichtbar wird, dass Training und Beauftragung stattfindet, dass Jesus, so wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat und ihnen Verantwortung übertragen hat, er hat sie losgeschickt, zu zweit, er hat sie gesendet. In Matthäus 10 lesen wir das, wo die Jünger ausgesendet worden sind. Das war noch lange, bevor Jesus zurück in den Himmel ging. Ja, hat er seine Jünger schon ausgesandt in die Dörfer, immer zu zweit, dass sie das Evangelium predigen vom Reich Gottes, dass sie die Kranken heilen, dass sie Dämonen austreiben und so weiter und so fort. Und es war in Ordnung, dass die Jünger Fehler machen. Sie durften scheitern und sie durften daraus lernen. Jesus hat aber nicht gesagt, ha, du ist gar kein Problem, nicht schlimm, bleib so wie du bist. Er hat einerseits sie genommen und gesagt, hey, es ist okay, kein Problem. Aber bleib hier nicht stehen, lass uns gemeinsam weiterlaufen. Und hat sie herausgefordert. Wir wissen von diesem Beispiel, wo Petrus auf dem Wasser lief und er es nicht geschafft hat, seinen Fokus auf Jesus zu setzen. Und wie Jesus ihn dann rausgenommen hat. Wir wissen von dieser Geschichte aus Markus 9, wo sie für diesen Kranken gebetet haben, der nicht gesund geworden ist. Und wo Jesus dann das ihnen vorgemacht hat. Und sie da gecoacht hat sozusagen. Ja, er hat tatsächlich Coaching-Momente gehabt. Also er war, wenn man sagt, Coaching ist ja später erfunden worden. Nee, stimmt nicht. Jesus war, glaube ich, der beste Coach, den es gibt. Der beste Coach aller Zeiten. Ja, er hat ihnen erklärt, wie sie Dinge besser verstehen können. Und auch eines der Prinzipien, das Jesus gelebt hat in dem ganzen Kontext von Jüngerschaft, es ging ihm immer um das Herz und um den Charakter der Menschen. Es ging ihm nie irgendwie um die äußerliche Performance. Es ging ihm nie nur um die Gaben oder um die großen Dinge, sondern es ging ihm um das Herz. Ja? Ich habe es vorher schon gesagt, er hat sie Demut gelehrt. Wer der Größte sein will, der sei aller Diener. Er hat ihnen Geduld vorgelebt. Ja? Er war geduldig mit Schwächen und Missverständnissen. Und er hat ihnen Wert zugesprochen, er hat ihnen Identität zugesprochen. Eine der Sachen, die in Jüngerschaft immer passieren sollte, dass derjenige, der in so einer Jüngerschaftsbeziehung ist, jetzt egal, ob es irgendwie jemand Älteres ist als väterlicher, sagen wir mal Ratgeber, Mentor und der andere als der Mentee oder so, der das empfängt oder wenn es so auf Augenhöhe ist, es sollte Identität zugesprochen werden. Es sollte das herausgerufen werden, was in der Person schlummert. Ja, Berufung, Würde. Wir wissen diesen Satz, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Da hat er schon erkannt, was in Petrus ruht, auch an Leiterschaftsberufung. Und er hat es herausgerufen, er hat es ausgerufen über ihm. Und er hat grundsätzlich einfach einen geistlichen Tiefgang hat er gefördert. Es war ihm immer wichtig, dass, so wie er das selber vorgelebt hat, diese Intimität zu seinem eigenen Vater, dass er versucht hat, den Jüngern klarzumachen, diese tiefe Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist zu haben. Er hat uns das Vaterunser, sagen wir mal, demonstriert, ja, dieses Gebet, wo wir diesen Vater kennenlernen und uns da hineingeführt in diese Begegnung. Es ging dann nicht nur um Worte, die man irgendwie plappert, ein paar Mal im Jahr, wenn man in irgendeinem Gottesdienst ist, sondern es geht darum zu verstehen, dass da eine ganz tiefe Herzensverbindung zwischen uns und dem Vater möglich ist. Er hat Glauben gestärkt in den Jüngern durch das, was sie erlebt haben, durch die ganzen Wunder, durch die Taten, durch die Zeichen, die Jesus getan hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich so meine Bibel lese, vor allem Dinge, wenn du dann Sachen so gefühlt zum 100. Mal liest, dann entwickelst du manchmal wie so eine Art Routine. Ja, du liest es und du liest dann so einfach drüber hinweg über die Speisung der 5000 und dann liest du, dass da nur 5000 Männer waren und dass da noch Frauen und Kinder dabei waren und so. Und du liest es so, als wäre das irgendwie so eine Geschichte, dass gerade eine Katze von links nach rechts über die Straße geht. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mir denke so, wait a minute. Junge, was liest du hier eigentlich? Und dann denke ich mir, oh Alter, krass. Durch fünf Brote und zwei Fische, weiß gerade nicht mehr, sind 5000 Männer plus wahrscheinlich knapp nochmal so viel Frauen und Kinder gesättigt worden. Und ich denke mir so, ja, okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich da live dabei gewesen wäre, das mit meinen Augen gesehen hätte, was hätte das mit meinem Glauben gemacht? Ja? Und ich ermutige dich, dass wenn du die Bibel liest, lese sie nicht aus einer Entfernung, lese sie nicht aus mit einer Distanz, sondern lade den Heiligen Geist ein, dass er dich mit dort hineinnimmt. Ja? Und wenn du dann dort Sachen liest, lass zu, dass sie deinen Glauben aufbauen. Lass zu, dass du innerlich gestärkt wirst. Oder auch wenn Menschen Dinge mit Jesus erleben, lass Zeugnisse, die andere Menschen teilen, zu, dass sie tatsächlich auch dein Herz aufbauen und das Glauben gestärkt wird. Und Jesus hat sie auf zukünftige Führung, also auch den Auftrag, den er für sie hatte, hatte sie vorbereitet. Er hat in diesen Kapiteln von Johannes 14, 15 und 16 hat er davon gesprochen, dass der Heilige Geist als Beistand, als Tröster kommen wird, wenn er nicht mehr da sein wird. Und hat ihnen schon gesagt, was passieren wird, weil er wusste, dass sie diese Führung und diese Kraft und diese Gegenwart des Geistes brauchen für diese Aufgaben, die sie später haben. Er hat sie nicht einfach nur blind irgendwie in diese neue Situation hineinlaufen lassen. Und das sollte auch in Jüngerschaft passieren, dass du vorbereitet wirst, dass du zugerüstet wirst. Und der letzte Punkt als Kriterium, das ist dann so der, sagen wir mal, die Steigerung von allem. Er war jemand, der nie in Addition gedacht hat, sondern Jesus war immer derjenige, der hat Multiplikation im Hintergrund gehabt. Er wusste, das fängt ganz klein hier an. Aber wenn jeder meiner Jungs das nimmt, was ich ihm gebe und tatsächliche Transformation passiert und sie in dieser Kraft des Heiligen Geistes laufen, dann wird es ein Schneeballsystem sein und die Welt verändern. Und weil Jesus damals mit seinen Jüngern unterwegs war, deswegen sitzt du heute Morgen hier. Das ist der einzige Grund. Klar kann man sagen, souveränes Wirken Gottes, Kraft des Heiligen Geistes und so weiter. Aber es liegt daran, dass diese Jungs diesen Staffelstab aufgenommen haben und weitergegangen sind und sogar mit ihrem Leben dafür bezahlt haben. Und deswegen sitzen du und ich hier und können hier in diesem Gottesdienst in der Freiheit in die Gegenwart Gottes hineintreten, weil wir Jesus persönlich kennengelernt haben. Und ich ermutige dich von Herzen, noch viel, viel mehr, ich bitte dich, wenn du Jesus selber so in der Form, wie ich von ihm erzähle und so wie wir ihn heute Morgen, von dem wir gesungen und erlebt haben, wenn du ihn so nicht kennst, hey, dann ist heute dieser Tag für dich da, wo du diese Chance hast, genauso wie ich damals, als ich 15 Jahre alt war, in diese Familie des Himmels hineinzutreten und Jesus plötzlich als eine Person kennenzulernen, die tatsächlich Interesse an deinem Leben hat, die nicht nur eine historische Person war und ist, sondern der auferstandene Christus, der wirkliche, lebendige Sohn Gottes, der dich liebt, der dich kennt und der dich sucht und der dein Leben verändern will. Jesus war immer an Multiplikation interessiert und er hat sich zielgerichtet in diese 12 investiert und hat 3 Jahre seines Lebens verbracht, um komplett mit ihnen zu laufen und dass sie ihm nachfolgen können im buchstäblichen Sinne und hat es weitergegeben, diese Lehre Macht zu Jüngern, auch das hat er vorgelebt. Er hat es zuerst gemodelt, hat eine Vorlage gegeben und dann hat er seine Jünger aufgerufen und gesagt, und tut es genauso. Und das Ziel war immer, dass sie so werden sollen wie er. Das lesen wir in Lukas 6, Vers 40, wo er sagt, sie sollen so werden wie der Meister selbst. Das ist das Ziel gewesen, diese Lebensveränderung. Und wenn du diese 7 Prinzipien so nimmst, dann kannst du diese Prinzipien eigentlich nehmen und auf Jüngerschaftsbeziehungen übertragen. Und möchte vielleicht, bevor ich auf das nächste Bild eingehe, nochmal das ganz kurz wiederholen. Er war jemand, der hat sich hat Beziehung gelebt. Ja, das war sein A und O, diese Beziehung zu seinen Jüngern. Er war wie so ein Wanderführer. Ja, stell dir als Symbol so einen Wanderschuh vor. Ich wollte eigentlich einen Wanderschuh mitnehmen, so als ein Statement. Jesus war der Führer von einer dreijährigen Wandergruppe. Und sie sind einfach als Freunde durch das Land gezogen und waren in Beziehung zueinander. Er hat sie gelehrt und er hat ihnen Tools gegeben. Er wollte eigentlich so einen Werkzeugkasten mitbringen, aber hat heute Morgen die Zeit nicht mehr gereicht, das alles zusammenzusuchen. Er hat ihnen Werkzeuge gegeben. Und er hat ihnen das Evangelium erklärt, anstatt nur irgendwelche Floskeln zu bringen. Er war ihr Vorbild. Da habe ich das schon dieses Bild schon gegeben von der Fußwaschung. Der Meister hat ihnen gedient. Jesus hat gelebt, was er gelehrt hat. Er war jemand, der hat sie getrainiert, er hat sie beauftragt. Stell dir einen Sporttrainer vor, der seine Mannschaft trainiert, der sie vorbereitet und der sie dann aufs Feld schickt, dass sie das umsetzen. Und da würde ich so diesen Satz sagen, Übung macht den Meister. Ja, er hat sie immer wieder herausgefordert, die Dinge immer wieder zu tun. Er hat ihren Charakter geformt. Da wollte ich so einen Knetbollen mitbringen, wie so ein fettes Stück Knete, wie so ein Stück Ton. Ja, wo er an uns arbeiten will, wo er formen will. Und Jesus geht's als eine Art Merksatz. Ihm geht's nicht darum, was du tust. Ihm geht's darum, wer du bist. Viel, viel mehr als das, was du tust. Und er hat sie versucht, geistlich tiefer zu führen. Da wollte ich so ein Beispiel, also so einen Kompass mitbringen als Beispiel. Ja, dieser Kompass, dieser Heilige Geist, der immer in diese Richtung zeigt, in diese Tiefe, in diese Begegnung, in diesen Ort, wo der Vater ist. Ja, und als Merksatz, ohne Verbindung zur Quelle läuft gar nichts. So, wenn du abgeschnitten bist von diesem Strom, ja, ist wie eine Lampe, die nicht eingesteckt ist. Geht einfach nicht. Kann so toll und so teuer sein, Gucci oder irgendwie eine tolle Designerlampe von was auch immer. Ich weiß nicht, ob Gucci Lampen macht, aber die tollste Lampe bringt dir nichts, wenn es keinen Strom gibt. Ja, also ohne Verbindung zur Quelle läuft gar nichts. Und als letztes Punkt nochmal hier, dieser Punkt Multiplikation fördern. Jesus war wie so ein Streichholz, das angefangen hat, ein anderes in Brand zu setzen. Ja. Er hat sich selbst angezündet, hat sich dann auf den Altar gelegt, wenn man das so will. Und wenn du sagst, ich möchte mich da einklingen, dann bist du wie so ein Stück Holz und du legst dich damit drauf. Ja. Und umso mehr Leute sich auf dieses Feuer legen, entzündet eine Flamme viele, viele, viele andere. Und es ist Gottes Herz, dass tatsächlich ein Feuer angezündet wird auf dieser Erde. Und auch da als so ein Merksatz, wahre Jüngerschaft, die hört nie bei dir selber auf. Die geht immer über dich selber hinaus. So, um das uns ein bisschen zu veranschaulichen und zu verdeutlichen, habe ich ein Bild mitgebracht. Das können wir mal als nächstes aufschlagen. Genau. Ich habe das wie so eine umgedrehte Pyramide gemacht, wo wir sehen, Jesus hat angefangen mit Beziehung, da hat es gestartet. Er hat die Jünger gelehrt, er war ihr Vorbild, hat sie trainiert, hat sie gesandt. Mit dem Ziel, dass Reife entsteht vom Charakter, vom Herz und dass am Ende Multiplikation passiert. Ich finde das ein relativ cooles Bild. Und bevor ich jetzt auf das nächste eingehe, liebe Technik, das könnt ihr überspringen. So ein bisschen ein kleines Geheimnis, kommt dann nachher. Möchte ich ganz kurz auf etliche Jüngerschaftsbeziehungen aus der Bibel eingehen, wo ich glaube tatsächlich, wo wir auch da Dinge draus lernen können. Ich werde das relativ schnell machen, sind glaube ich so 8 bis 10 Leute oder Gruppen von Menschen, wo ich sehe, dass da Prinzipien dahinter stecken. Die werden sich zum Teil ein bisschen doppeln von dem, was ihr gerade eben von mir gehört habt. Aber ich fange an mit Jesus und den 12 Jüngern. Da sehen wir nochmal dieses Jüngerschaftsprinzip, praxisnahes Lernen durch Nachfolge und gemeinsame Zeit. Du kannst nicht Jüngerschaft leben, wenn du mit einer Person nicht connected sein willst. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Kraft und du verbringst mit der Person Zeit. Wir kennen die Geschichte von Paulus und Timotheus, wo sich Paulus investiert hat in Timotheus. Und auch hier sehen wir wieder dieses Jüngerschaftsprinzip von Multiplikation. Paulus hat auf dem Herzen gehabt, all das, was er mit Jesus erlebt hat und die ganze Botschaft des Reiches Gottes an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist für mich der springende Punkt. Er hat es nicht nur in seiner Generation geteilt, sondern ihm war es wichtig, dass das Ding weitergeht, dass es in die nächste Generation hineinreicht und dort wieder weitergelaufen werden kann. Da sagt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 2, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl du wieder treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. zur nächsten Generation. Das ist ein gutes Stichwort, Kinder. Hi. Kinder stören übrigens nicht. Ich weiß, das kollidiert mit deinem deutschen Denken. Das kollidiert auch mit meinem. Aber auch da, wenn ich auf das Leben von Jesus schaue, ja, Jesus war, bei ihm waren die Kinder willkommen. Seine Predigten wurden durch Kinder nie gestört. Seine Jünger haben sich an ihnen gestört. Da sehe ich mich eher bei den Jüngern manchmal als bei Jesus. Von dem her habe ich doch da was von ihm zu lernen. Ja, und ich weiß, das hat was mit meinem Denken zu tun, weil oftmals denkt man, das unterbricht mich jetzt in dem, was ich denke, was jetzt gut wäre oder was ich bräuchte. Genau, also ich lese nochmal vor. Paulus sagt, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus und Barnabas, die miteinander unterwegs waren, auch hier geht es darum, dass neue Menschen, die neu an Jesus glauben, dass sie ermutigt werden, dass sie unterstützt werden. Barnabas hat sich zuerst Paulus geschnappt, hat ihn unter seine Fittiche genommen, als die anderen Jünger dem Paulus nicht getraut haben, weil sie gedacht haben, das ist doch der Christenmörder, das ist doch der, der eigentlich uns schnappen will. Und später hat Barnabas dann sich auch in Johannes Markus investiert. Da heißt es in Apostelgeschichte 9, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger sei. Wir lesen immer wieder so von Paulus, von diesem Hero, von diesem Völkerapostel, von diesem Mann, der gefühlt den ganzen südeuropäischen Raum für Jesus auf den Kopf gestellt hat. Und hier lesen wir von den Christen in Jerusalem, dass sie komplett Schiss vor ihm hatten. Und ganz ehrlich, ich glaube, mir wäre es auch so gegangen. Weil der Typ hat einen anderen Ruf gehabt. Und du willst erst mal sehen, zeig mir erst mal durch deine Taten, dass da tatsächlich Transformation passiert ist in dir. Was hat Barnabas gemacht? Er hat es erkannt und er hat sich ihn genommen. Ja? Barnabas aber nahm ihn zu sich. Wow, was für ein mutiger Typ. Wir lesen von dem so wenig in der Bibel. Denken wir, Barnabas, das ist dieser Hirte. Das ist dieser Liebevolle. Das ist der, der das Auge auch hat und den, der in der Ecke sitzt. Den Paulus abgelehnt hat, Markus, der eben nicht toll genug war. Den hat sich der Barnabas, dieser liebe Hirte, genommen. Alter, der Typ ist ultra mutig. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Barnabas sich auch entschieden hätte, ich habe Angst vor Paulus, ich will den gar nicht haben. Hätten wir das Neue Testament mit diesen ganzen Briefen, so wie wir es heute haben? Ich weiß es nicht. Barnabas ist eigentlich ein Katalysator gewesen. Vermutlich wäre Paulus' Lauf anders gelaufen, wenn Barnabas nicht gewesen wäre. Er hat neue Gläubige ermutigt und unterstützt. Viertes Prinzip, Eli und Samuel, diese Beziehung. Da heißt es in Samuel, 1. Samuel 3, Vers 9, ihr kennt die Geschichte, wo Samuel nachts zu Eli kommt und sagt, du hast mich gerufen. Nein, ich habe dich nicht gerufen, geh schlafen. Samuel, Eli, mein Herr, du riefst mich oder du ruftest mich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Ja? Du hast mich gerufen. Nein, habe ich nicht, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Und irgendwann dämmert es dem Eli und er sagt, du, das nächste Mal, wenn du den Namen hörst, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Ich habe mir als Prinzip aufgeschrieben, jüngere Gläubige zu lehren, Gottes Reden zu erkennen. Es ist mein Wunsch als Vater und es ist mein Wunsch als Leiter hier in dieser Gemeinde, dass ich Menschen ermutigen kann und begleiten kann darin, dass sie Gottes Reden in ihrem Leben erkennen. Jüngerschaftsprinzip. Dann haben wir David und seine mächtigen Helden, David's Mighty Man. David hat eine Gruppe von Kämpfern trainiert und geformt, die eigentlich davor so wie eine Art Abschaum, sie waren am Rande der Gesellschaft, keiner wollte wirklich mit ihnen zu tun haben. David hat diese Männer sich geschnappt, hat sie zu treuen Kämpfern ausgebildet, die zu herausragenden Leitern oder Anführern geworden sind. Da heißt es, in 1. Chronik, Kapitel 11, Vers 10, das sind die Obersten der Helden Davids, die ihm mit ganz Israel beistanden, um ihn zum König zu machen. David hat erkannt, welches Potenzial in Menschen schlummert und er hat sie trainiert und hat sie auf eine größere Berufung vorbereitet. Und ich wünsche mir das als jemand, der Jüngerschaft geben will in seinem Leben, auch bei uns in der Gemeinde, auch durch die Kleingruppen, dass wir einander erkennen. was Gott in uns hineingelegt hat und dass wir mithelfen, dass das herauskommt und dass diese größere Berufung sich entfalten kann. Nummer 6 steht da noch drauf. Ah, da sind etliche dabei, von denen ich gar nicht erzählt habe, oder? Doch, da. Schon die nächste Folie. Petrus und Johannes mit dem Gelähmten. Apostelgeschichte 3. Ihr kennt die Geschichte. Ja, sie haben diesen Gelähmten, ihn geheilt und haben ihm gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Sie haben ihren Glauben ganz aktiv gelebt, praktisch im Alltag sind sie anderen Menschen damit begegnet und haben diesen Glaube weitergegeben. Sie haben den Nächsten gesehen, sie haben wahrgenommen, wo Menschen Bedürfnisse haben. Das ist ein Zeichen von Jüngerschaft, wenn du das tatsächlich umsetzt. Und dann haben wir Nummer 7, jetzt gucke ich, dass ich hier, ja, ich überspringe eins, Titus und die Gemeinde auf Kreta. Es gibt noch viele andere Geschichten und Beziehungen in der Bibel. Paulus hat Titus beauftragt, die Christen auf Kreta, dieser Insel, auch diese Gemeinde zu begleiten und in geistlicher Reife zu schulen. Da heißt es in Titus 2, Vers 7, da sagt Paulus zu Titus, sei selbst ein Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre und mit Ehrbarkeit. Prinzip, sei du selber, wenn du jünger bist, ein Vorbild, dass andere dir nacheifern können. Sei ein Vorbild für andere Gläubige, andere Christen, die mit Jesus leben. Und dann haben wir das Letzte noch. Johannes, der Jünger von Jesus, schrieb den dritten Johannesbrief an Gaius. Kleiner Funfact-Frage oder Wissensfrage. Wer von euch wusste, dass der dritte Johannesbrief an Gaius geschrieben war? Ah, 3. Boah, krass, Mann, ihr seid krasser als ich. Viel krasser. Ich habe es nämlich gestern Abend erst gemerkt, als ich es wieder so gelesen habe. Johannes hat 3 Briefe geschrieben und da sagt er zu Gaius, dem er den Brief schreibt, er hat sich an dem gefreut, dass er in seinem Glauben gewachsen ist. Und da schreibt er dann in Johannes 3. Johannes 1, 4, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder, und damit meint er den Gaius, in der Wahrheit wandeln. Er als jemand, der Jüngerschaft weitergibt, er hat aufrichtige Freude an dem geistlichen Wachstum. Sprich, er feiert seinen Bruder, er feiert seine Schwester. Und das ist eine Sache, von der ich mir auch wünsche, dass wir das noch viel mehr leben. Dass wenn jemand anderes bei dir in der Kleingruppe irgendeinen geistlichen Durchbruch erlebt oder irgendwas Krasses mit Gott, dass du dich aufrichtig mit der Person freust. Dass du das mitfeierst. So, und ich komme langsam zum Punkt oder zum Ende. Wir haben jetzt ganz oft gehört, dass Jüngerschaft oder diese Beziehungen, die Jesus zu seinen Jüngern hatte oder auch die, wo das Ziel ja ist, dass das Tiefgang passiert, dass tatsächliche Veränderung im Herzen der Menschen passiert. Warum ist es wichtig, dass tatsächlich diese Veränderung passiert, dass diese Reife passiert? Warum ist es notwendig? Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Hebräer 5. Da schreibt dieser Schreiber des Hebräerbriefs an diese Hebräer. Und da sagt er, da ist eine ganze Abhandlung über wer Jesus ist als Hohepriester und so weiter und dass man da noch viel mehr zu sagen hätte. Und dann heißt es da, wir haben noch viel mehr zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse gezeigt habt. Es ist geradezu so, als wärt ihr schwerhörig geworden. Das ist eine Ermahnung. Eigentlich, und jetzt kommt der Punkt, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Also eigentlich beschreibt er da eine Gruppe von Menschen, die eigentlich aufgrund von ihrem Leben mit Gott, ihrem Glaubenswandel, schon viel, viel weiter und reifer sein sollten. Wer nur Milch verträgt, der ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also hier kommt ganz klar hervor, dass wenn du mit Jesus lebst, dann sollst du nicht stehen bleiben. Du sollst nicht stecken bleiben. Du sollst tatsächlich reifer werden. Du sollst wachsen. Und er benutzt hier dieses Bild von Essen, von Nahrungsaufnahme, was natürlich jedem einleuchtet. Kleine Kinder brauchen Milch. Die vertragen keine feste Speise. Und er setzt es gleich auch damit, dass wenn das so ist, wenn ein Kind noch Milch braucht und keine feste Speise essen kann, kein Brot, dann ist es nicht in der Lage, aufgrund von Reife und eigenen Erfahrungen zu entscheiden, was ist gut und böse und ein eigenes Leben zu führen in einer eigenen Verantwortlichkeit. Und es überträgt er auf die Gemeinde und sagt, eigentlich solltet ihr schon viel, viel weiter sein. Theoretisch bist du 15, 16, 17, 18, 19 Jahre alt, um es mal als Beispiel zu nehmen, aber du trinkst schon noch Muttermilch. Da passt was nicht. Dein Entwicklungsstand, den du eigentlich haben solltest, aufgrund deines Laufes mit Gott, sollte irgendwo schon hier sein. Du solltest ein Maß an Reife erreicht haben. Stattdessen brauchst du noch die Milch. Und es ist eine Ermutigung oder eine Herausforderung, zu wachsen. Und auch gleichzeitig eine Frage an dich und an mich. Wo stehst du? Wo steht da ich? Brauche ich noch Milch? Oder bin ich bei der festen Nahrung angekommen? Bin ich noch auf geistlicher Babynahrung? So? Oder kriege ich schon, vertrage ich diese feste Speise für die Größeren? Ein zweiten Vers, den ich so im Hinblick auf geistliche Reife oder Mündigkeit lesen möchte, da schreibt Paulus im Epheserbrief an die Gemeinde in Ephesus, in Epheser 4, Vers 13, wo er sie ermutigt und auch das nochmal erklärt, warum diese Reife so wichtig ist und auch wo die herkommen soll, wo er die Gemeinde beschreibt und auch wie die Gemeinde wächst und dass jeder dazu beitragen soll, weil dem Geist Gottes hat jedem in einem unterschiedlichen Maß gegeben. Und dann geht er auf den fünffältigen Dienst ein, auf Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer, die dann die Gemeinde zurüsten sollen. Und da heißt es dann, dass all das dazu führen soll, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wow. Das ist der Maßstab. Das ist das Maß unserer Reife, dass Christus selbst sich in seiner ganzen Fülle in seiner Gemeinde niederlassen kann. Boah, da will ich hin. Da will ich hin. Stellt euch mal vor, eine Gemeinde, die sich so für Reife und Mündigkeit entscheidet und sagt, wir wollen Christus beherbergen mit allem, was er ist und was er hat. Wow. Das ist ein Traum meines Herzens. Ich sage nicht, dass es möglich ist, dass eine lokale Ortsgemeinde das beherbergen kann. Ich glaube, das ist ja anders gemeint. Aber trotzdem habe ich diese Sehnsucht zu sagen, ich möchte so reif sein, dass Jesus alles, was er hat, uns geben kann. In Vers 14, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und den Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der gesamte Leib sein gesamtes Wachstum und so weiter. Mega. Also das ist tatsächlich was, ich merke, das begeistert mich, aber es fordert mich heraus, dass ich selber merke, boah, ich bin da noch nicht und ich will da noch viel mehr hin. Ich glaube tatsächlich, auch in der heutigen Zeit, in unserem Land, in diesem Jahr, in dieser Region, in Schöneich, im Raum Böblingen, in Süddeutschland, Baden-Württemberg. Es braucht Menschen, die echte biblische Jüngerschaft leben möchten. Ich glaube tatsächlich, dass das dem entgegenwirkt, dass auch Glaube verwässert wird. Ich glaube tatsächlich, dass, sagen wir mal, Christen, die nur sonntags in den Gottesdienst gehen und die Gott eigentlich nicht wirklich kennen, die haben die Essenz des wahren Glaubens verloren, so wie Jesus seinen Jüngern vorgelebt hat. Es bleibt oberflächlich und ist damit auch angreifbar für Täuschungen und so weiter und so fort. Ich glaube, wahre Jünger, die wirken dem entgegen, dass Glaube verwässert wird. Wenn du wirklich Jüngerschaft willst, dann entscheidest du dich gegen Oberflächlichkeit und du entscheidest dich gegen Leichtfertigkeit. Jüngerschaft ist immer ein Aufruf, sich selber festigen lassen zu wollen. und nicht von falschen Lehren oder Umständen hin und her geworfen zu werden, sondern in der Liebe Christi zu bleiben. Ein zweiter Grund, warum ich glaube, dass Jüngerschaft wichtig ist, und dann ende ich, oder nee, ich habe noch einen dritten. Ich glaube, dass wirkliche Nachfolger, nicht nur irgendwelche Namenschristen, die irgendwie sagen, ich bin zwar Christ, weil irgendwie bin ich halt in der Kirche irgendwie eingeschrieben, so. Jesus rief nicht zur Bekehrung auf. Der hat sich halt nie dazu aufgerufen, dass Menschen einfach sagen, ja, ich glaube an dich, du bist der Messias, sondern er hat sie zur Nachfolge aufgerufen. Und da heißt es in Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der wird in das Reich der Himmel kommen, sondern der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden an diesem einen Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet oder sogar Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich muss ehrlich sagen, das spricht. Das soll dich überhaupt nicht unter Druck bringen oder dich verdammen. Aber ich glaube, dass Jesus uns herausfordert und sagt, hey, kennst du mich wirklich? Kennst du mich, weil du Zeit mit mir verbringst? Kennst du mich, weil du nahe bei mir bist? Es geht in eine Nachfolge, in eine tiefere Beziehung mit ihm wirklich zu leben. Und ein dritter Punkt, warum ich glaube, dass Jüngerschaft auch in der heutigen Zeit mehr denn je wichtig ist, dass sagen wir mal, die Kirche sich dafür entscheidet, Jüngerschaft zu leben, ist, weil ich tatsächlich glaube, dass Kirche, das wahres Wachstum durch Jüngerschaft passiert und nicht durch tolle Programme. Durch tolle Programme kannst du Menschen in eine Kirche führen, du kannst sie für den Glauben interessieren, aber Transformation ist noch lange nicht das Ergebnis, nur wenn irgendwie alles cool und schön aussieht. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht auch irgendwo eine Berechtigung hat oder so, aber es darf da nicht aufhören. Das Ziel muss immer sein, dass Menschen in den Nachfolge kommen und dass ihr Herz transformiert wird. Und nicht, dass sie nach Hause gehen und sagen, boah, das war jetzt aber ein cooler Gottesdienst. Das hat mir gefallen, was da der Schlagzeuger für Solo gespielt hat in dem Gottesdienst. Und die Farbe von den Lichtern, die war auch super toll. Und das war irgendwie so schön alles. Und der Kaffee war überhaupt das Beste. So. Alles schön und gut, darf alles sein. Aber es ist wichtig, dass du nach Hause gehst und sagst, oh Jesus, du bist mein Alles. Weil du hast alles gegeben für mich. Und du hast noch nicht alles von mir. Veränder du mich an der Stelle und veränder mich an der. Da, wo ich es hier oft nicht schaffe, ruhig zu bleiben, wo ich irgendwie verärgert bin, wo Wut rauskommt, veränder mich, transformier mich in dein Bild. Danke, dass während ich dich anschaue, nimmst du Gestalt in mir, weil das ist das, was dein Wort sagt. Danke, Jesus, dass du nicht aufhörst, mir nachzugehen. Ich will auch nicht aufhören, dir nachzugehen. Das ist meine Sehnsucht. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Schaubild, zu diesem ersten Schaubild mit dieser Pyramide. Wie Jesus Jüngerschaft gelebt hat, diese auf dem Kopf stehende, genau, von unten nach oben, über Beziehung, Lehre, das Vorbild, das er gegeben hat, das Training, die Sendung, die Reife, die Multiplikation. Wir als Gemeinde haben uns entschieden, dass wir sagen, wir wollen wieder mehr Schwerpunkt auf Jüngerschaft legen, auf Austausch, auf Tiefgang, auf Wachstum. Und so schön solche Momente im Gottesdienst sind und so genial das ist, gemeinsam Gott kennenzulernen und ihn anzubeten und ihn zu erleben. In diesem Rahmen wird dieser Jüngerschaftsprozess nicht immer automatisch passieren. Und deswegen wollen wir diesen Schwerpunkt wieder mehr auf das richten. Das ist der Grund, warum ab nächster Woche am Sonntag hier kein Gottesdienst sein wird, am zweiten und am vierten Sonntag eines Monats. Nur noch am ersten und am dritten. In dieser zweiten und vierten Woche werden wir Kleingruppen haben. Wir haben jetzt insgesamt, ich weiß den aktuellen Stand der Teilnehmer nicht, aber wir haben insgesamt jetzt 16 Kleingruppen, die ab nächster Woche starten, beziehungsweise manche, die schon laufen und viele neue, die auch hinzugekommen sind. Und in diesen Kleingruppen wünschen wir uns, dass genau diese Sachen passieren, die hier auf dieser Pyramide aufgezeichnet sind. Und wir wünschen uns, dass in den Kleingruppen Beziehung gelebt wird. Du kannst gerne das nächste Bild jetzt machen. Wir haben das jetzt mal so genannt, dass wir 5 W's, und wir haben noch kein besseres Wort dafür gefunden, also 5 Worte, die mit W zu tun haben, ist Englisch. Von dem her tut mir leid an der Stelle. Aber wir wollen, dass durch Welcome, durch sich zusammen Zeit verbringen, essen, dass Beziehung wächst, dass wir einander nahe sind, dass wir Zeiten haben, wo wir Gott anbeten, wo Worship passiert, wo Gott angeschaut wird. Wir wollen, dass das Wort Gottes die Lehre, die Worte Jesu, dass wir darüber nachsinnen, dass wir darüber uns austauschen, dass wir überlegen, was hat das mit meinem Leben konkret zu tun? Wo stehe ich da selbst? Wir wollen, dass Works, also Taten, dass wir einander auch praktisch dienen, dass wir aktiviert werden, dass wir uns gegenseitig ermutigen zu wachsen, uns herausfordern, zurüsten, dass eine Art Training stattfindet, wenn man so will. Ja? Und dass dann auch aus den Kleingruppen heraus dieses Witness, also Zeuge zu sein, dass das einen praktischen Ausfluss hat, so wie Jesus seine Jünger gesendet hat, mit dem ultimativen Ziel und der Sehnsucht. Und ich weiß, es ist ein hoher Anspruch irgendwie, aber ich glaube, die Bibel fordert uns heraus, uns den gegenseitig zu geben, dass dadurch Reife passieren soll und Multiplikation passieren soll. Und auch hier, bei all dem, was ich gesagt habe, es ist Raum für Fehler, es ist Raum für Wachstum, es ist Raum für Fragen, es ist Raum für Zweifel, es ist Raum für Schwäche, es ist Raum, dass wir miteinander unterwegs sind. Und dafür ermutige ich uns alle, dass wir uns da hinein mit einklinken. Und bin da sehr gespannt darauf. Ihr könnt gerne, wenn ihr euch noch nicht für eine Kleingruppe angemeldet habt, die auf unserer Webseite finden oder auch in dieser Church Center App von unserer Gemeinde. Da sind die alle aufgeführt. Da kann man ganz einfach mit einem Klick kann man eine Beitrittsanfrage stellen, findest dort die Informationen, wo die sich treffen, wann die sich treffen und so weiter. Aber wir haben diesen Wunsch und diese Sehnsucht, dass Jüngerschaft tatsächlich wieder passiert, ja, und dass diese Kraft Gottes, die auf die Jünger gefallen ist in der Apostelgeschichte, dass das genauso für uns heute gilt, dass Gottes Kraft uns transformiert und dass wir dadurch Zeugen sein können. Hier heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft des Geistes empfangen, die auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich übersetze das mal auf uns. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, beziehungsweise in Schöneich, in Böblingen, in Sindelfingen, in der Region, in Baden-Württemberg, in Deutschland und bis an das Ende der Erde. Das ist unser Wunsch. Und ich möchte einfach gerne beten zum Abschluss. Und wenn du sagst, hey, come on, das spricht mich irgendwie an, ich möchte mich da wieder neu einklinken oder bin da drin in diesem Jüngerschaftsweg mit Jesus, dann lade ich dich einfach ein, dass du kurz mit mir aufstehst, dass du einfach deine Hand auf dein Herz legst und dass du einfach Gottes bringst, wo du sagst, ja, Jesus, da wünsche ich mir selber zu laufen, da wünsche ich mir selber zu wachsen, da wünsche ich mir selber, dass du da mein Herz bewegst und veränderst. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe irgendwie Angst, meinen Glauben irgendwie praktisch zu leben. So dieses gesendet zu sein und meinen Glauben weiterzugeben, damit tue ich mich schwer, dann bring ihm das einfach. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du damals, als du auf dieser Erde gelebt hattest, Herr, dass du dich nicht entschieden hast, irgendein System und eine Struktur zu etablieren, Jesus, sondern dass du dich entschieden hast, Jesus, Menschen zu suchen und Menschen zu finden und dann dabei nicht stehen zu bleiben, sondern Menschen einzuladen in dein Leben, dir nachzufolgen. Und Jesus, das ist der Grund, warum heute jeder von uns hier ist, Herr, weil du dich in Menschen investiert hast, weil du an Menschen geglaubt hast und weil du Menschen vorgelebt hast, wie man in einer Beziehung mit einem Vater im Himmel lebt. Und ich bete, Herr, dass du das bei uns tust, bei jedem Einzelnen, Herr. Egal, ob wir Teil von Fearless sind, Herr, oder ob wir aus einer anderen Kirche kommen. Ich bete, Vater, dass du mit uns selber, Jesus, einfach in diesem Jüngerschaftsprozess bist, Herr. Und da, wo wir auch immer wieder irgendwo da drin stecken geblieben sind oder irgendwie ausgebrochen sind oder irgendwie, ja, dir nicht immer nachgelaufen sind, weil du uns in Dinge reingerufen hast, wo wir gesagt haben, nee, das will ich nicht. Dann möchte ich dich bitten, dass du das uns vergibst, Herr, und dass du wieder neu einfach diesen Lauf mit uns aufnimmst, Herr, dass wir sagen, ja, wir wollen Transformation. Wir wollen nicht irgendwie nur aus einer gewissen Tradition irgendwie mit dir leben, sondern das soll eine tägliche, andauernde Beziehung sein, wo, so wie es in deinem Wort heißt, dieser innere Mensch Tag für Tag erneuert wird und verändert wird, Jesus. Das soll unser wohlgefälliger Gottesdienst sein, Jesus, dass wir unser Denken und unsere Sinne erneuern lassen, Jesus, von dir und verändert werden. Und ich bete einfach, Herr, für alle, all das, was auch mit Fearless passiert, Jesus, das ist deine Gemeinde, es ist dein Werk, Herr. Es ist nicht das, was wir irgendwie machen wollen, Herr, sondern wir versuchen, dich zu hören und wir versuchen, dir nachzufolgen. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du uns nimmst an deine Hand und dass du, Jesus, uns beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Befähigung, Heiliger Geist, dass du in uns und durch uns wirkst, sodass, so wie wir es gelesen haben, dass Christus mehr Gestalt gewinnt. Und so segne ich jeden Einzelnen, Jesus, der heute hier ist, der auch nicht da ist, die im Livestream sind zu Hause. Und ich bete, Herr, dass du mit uns gehst. Danke dir, Herr, dass du das sowieso tust, weil du sagst, du bist Immanuel. Du bist der Gott, der immer mit uns ist. Und so danke ich dir dafür, Herr, dass wenn wir mit dir laufen, werden geniale Sachen passieren. Und wir werden mit dir wachsen, Herr. Du wirst uns mehr und mehr verändern. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.
So. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.